5. Mose 15, die Verse 1 bis 18, hört das Wort Gottes. Am Ende von 7 Jahren sollst du einen Schuldenerlass anordnen. Dies ist aber die Ordnung des Erlasses. Jeder Schuldherr soll das Darlehen seiner Hand erlassen, das er seinen Nächsten geliehen hat. Er soll seinen Nächsten oder seinen Bruder nicht bedrängen, denn man hat einen Schuldenerlass des Herrn ausgerufen. Einen Fremden kannst du bedrängen, aber was du bei deinem Bruder ausstehen hast, das soll deine Hand erlassen. Es sollte zwar unter euch gar kein Armer sein, denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt, damit du es in Besitz nimmst. Vorausgesetzt, dass du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchst und alle diese Gebote bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er es dir verheißen hat. So wirst du vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts leihen müssen. Du wirst über viele Völker herrschen, sie aber werden nicht über dich herrschen. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in deiner Toren, in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Hüte dich, dass kein Belialsrat in deinem Herzen ist und du nicht denkst, das 7. Jahr, das Erlassjahr naht, und du deinem armen Bruder missgünstig ansiehst und ihm nichts gibst, sonst würde er deinetwegen zum Herrn schreien und es wäre eine Sünde für dich. Sondern du sollst ihm willig geben und dein Herz soll nicht verdrießlich sein, wenn du ihm gibst. Denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem, was du unternimmst. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum gebiete ich dir, tue deine Hand weit auf für deinen Bruder, für den Elenden und den Armen bei dir in deinem Land. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft hat, so soll er dir 6 Jahre lang dienen. Und im siebten Jahr sollst du ihn als Freien entlassen. Und wenn du ihn als Freien entlässt, so sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen, sondern du sollst ihn reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deiner Kälte ausstatten und ihm geben von dem, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und denke daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute diese Dinge. Wenn er aber zu dir sagt, ich will nicht von dir wegziehen, weil er dich und dein Haus lieb hat und es ihm gut geht bei dir, so nimm einen Pfriem und durchbohre ihm sein Ohr an der Tür. Und er sei auf ewig dein Knecht und mit deiner Magd sollst du ebenso verfahren. Es sollte nicht schwer fallen, ihn als Freien zu entlassen, denn das Doppelte des Lohnes eines Tageslöhners hat er dir 6 Jahre lang erarbeitet. So wird der Herr, dein Gott, dich segnen in allem, was du tust. Lasst uns beten. Herr, dein Wort ist ein Licht und eine Leuchte auf unserem Weg, Herr. Du bist ewig und wahrhaftig und wir, Herr, haben oft verfinstert im Verstände, weil wir oft durch die Sünde verblendet sind für deine Wahrheit. Herr, wir bitten, gib uns offene Ohren, offene Augen, offene Herzen, einen offenen Verstand, damit wir dein Wort aufnehmen und entsprechend leben. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute Abend wie einige Punkte nur aufgreifen aus diesem Text, um den Sinn des Textes zu verstehen. Der erste Punkt ist vielleicht der wichtigste, den wir verstehen müssen, um den Text für uns anwenden zu können. Ich weiß nicht, ob ihr das schon öfters erlebt habt oder vielleicht sogar selbst manchmal diese Texte lest und euch denkt, was soll ich jetzt tun? Und oft hört man Vorträge oder Predigten über ähnliche Abschnitte, die dann darauf hinauslaufen, dass wir in unserem Volk, in unserem Land gute Dinge tun sollen. Wenn unser Nachbar kommt und uns fragt, ob wir ihm Geld leihen können, weil er ein neues Auto braucht oder weil er was für die Reparatur vom Auto braucht oder im Haus eine Reparatur anfällt und er gerade nicht so flüssig ist, dann denken wir oft, genau das ist jetzt die Situation und ich leihe ihm Geld, aber ich werde es nie zurückfordern. Aber genau darum geht es hier nicht. Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass Mose hier von einer Situation im Volk spricht, im Volk Gottes. Und die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir nicht mehr dieses Volk haben, wie es Israel war. Wir lesen von Gesetzen, die auf Nationen zutreffen, von Gesetzen, die auf eine ganze Gesellschaft zutreffen. Und wir sind schnell dazu verleitet, die 1:1 auf unsere Gesellschaft zu übertragen. Und ich möchte nicht sagen, dass es falsch wäre, wenn sich Staaten an diesen Ordnungen orientieren. Denn Gott hat die aus einem guten Grund gegeben. Aber es geht hier als allererstes um das Volk Gottes. Und wenn man hier so will, um das Israel im Alten Testament. Und die Frage, die wir uns gleich stellen müssen, ist, was bedeutet das für das Israel im Neuen Testament, für die Gemeinde, für das Volk Gottes, für die Kirche Jesu Christi? Und ich denke, es wird vor allem deutlich, wenn wir Vers 3 lesen. Vers 3 sagt, einen Fremden kannst du bedrängen, aber was du bei deinem Bruder ausstehen hast, das soll deine Hand erlassen. Also alle 7 Jahre sollte dieses Erlassjahr ausgerufen werden. Wahrscheinlich von dem König und von den Priestern, es sollte überall bekannt gemacht werden. Dies ist das Erlassjahr und das bedeutet, alle Schulden werden gestrichen. Aber es hieß nicht alle Schulden. Es heißt, einen Fremden kannst du bedrängen. Und die Situation war höchstwahrscheinlich, dass Leute aus verschiedenen Völkern und Ländern nach Israel gekommen sind und dort gelebt haben und vielleicht sich Geld geliehen haben. Und es war das Recht eines Israeliten, das Geld zurückzufordern. Auch nach 7 Jahren, auch nach 8, 9, 10 Jahren. Wir lesen sogar, dass Israel Völkern leihen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, in Vers 6, wie er es dir verheißen hat. So wirst du vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts leihen müssen. Du wirst über viele Völker herrschen, sie aber werden nicht über dich herrschen. Ein Teil des Segens, den Israel erhalten sollte, wenn sie gehorsam sind, war, dass sie anderen Völkern leihen. Wahrscheinlich ist das System ähnlich, wie wir es heutzutage haben, dass Staaten anderen Staaten Kapital geben. Nur dass das Wirtschaftssystem heutzutage natürlich komplexer ist und ich keine Ahnung von europäischen Banken und sonstiges habe. Aber wir sehen hier, was Gott eigentlich meint. Gott meint, eure Situation im Land sollte so gut sein, dass du ohne Probleme jemand anders was leihen kannst, sogar deinem Bruder oder deine Schwester. Und du solltest eigentlich so gesegnet sein, dass du auch überhaupt keine Not hast, dass du es von ihm zurückforderst nach 7 Jahren. Aber vor allem, was wir hier sehen, ist, dass es ums Volk Gottes geht. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Es geht hier nicht in erster Linie um ein Staatssystem. Ja, es war ein Teil des Staatssystems Israel. Aber es geht hier um Nächstenliebe innerhalb der Kirche, wenn wir so wollen. Es geht darum, dass wir unsere Geschwister richtig behandeln. Und nicht nur, wenn es darum geht, Schulden zu erlassen, sondern auch später, wie wir gleich noch sehen werden, wenn sich einer der Israeliten verkauft hat als Sklaven. Selbst dann ging es darum, Nächstenliebe zu zeigen. In beide Richtungen, interessanterweise. Das ist das Erste, was ich sicherstellen will, dass wir verstehen, es geht nicht darum, was ist unsere Aufgabe im Staat Deutschland, sondern es geht darum, was ist unsere Aufgabe in der Gemeinde, wie sollen wir uns gegenüber unseren Geschwistern, unseren Volksgenossen verhalten. Was wir sehen, was ein großes Thema ist, denke ich, ist, es geht als Erstes darum, dass wir uns um unsere Geschwister kümmern, dass wir uns um unsere Geschwister sorgen, wenn sie in Not geraten. Achte darauf, es heißt hier in Vers 4, es sollte zwar unter euch gar kein Armer sein, denn der Herr wird dich reichlich segnen. Und dann kommt die Voraussetzung, Aber dann heißt es in Vers 7, wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder, in deinen Toren, in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen. Es geht darum, dass wenn jemand in dem Volk ist, dem es schlecht geht, dass dann der Rest des Volkes nicht sagt, ja, das ist jetzt dein eigenes Verschulden, hast du schlecht gewirtschaftet und jetzt musst du sehen, wie du damit klarkommst. Sondern es geht darum, dass das Volk großzügig ist und den Geschwistern gibt. Natürlich nicht im Überfluss, das, was die Geschwister brauchen und so weiter. Wir müssen jetzt nicht ins Detail davon gehen, sondern wir wollen das Prinzip verstehen. Und das ist ein Prinzip, was wir im Neuen Testament wiederfinden. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, also 1. Johannes 3, Vers 17. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ich lese den Vers noch einmal. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Johannes macht ja einen klaren Punkt. Wenn wir unseren Geschwistern, die wirklich Hilfe benötigen, die Hilfe verweigern, das ist ein Zeichen dafür, dass die Liebe Gottes nicht in uns ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir die Liebe Gottes nicht verstanden haben. Die Liebe Gottes, die Johannes definiert als Gott gibt alles, was er hat, nämlich seinen eingeborenen Sohn. Das ist die Liebe Gottes. Und wenn wir diese Liebe nicht verstanden haben, dann sind wir auch nicht dazu in der Lage, unseren Geschwistern zu helfen. Im Umkehrschluss, wenn wir unseren Geschwistern nicht helfen, wenn sie in Not sind, heißt das, wir haben die Liebe Gottes nicht in uns, wir haben sie nicht verstanden. Jakobus hat einen langen Abschnitt darüber, spricht nicht von Liebe, sondern spricht von Glauben. Wenn wir Glauben haben, dann müssen dem Glauben Werke folgen. Und er bringt das Beispiel, dass ein Bruder oder eine Schwester Not leiden und die falsche Reaktion wäre zu sagen, glaube und geh nach Hause, Gott wird dich versorgen. Die richtige Reaktion ist, unserem Bruder Essen, Trinken, Kleidung oder was auch immer er braucht, zu geben. So sollen wir miteinander im Volk Gottes umgehen. Und genau das lehrt uns 5. Mose hier. Wir lesen das und wir denken, es geht hier um Kredite und Darlehen und ich leihe Geld und alles Mögliche. Es geht hier darum, dass wir uns nicht vor unseren Geschwistern verschließen. Dass Israel, wenn sie im Land waren, nicht angefangen haben, ihr eigenen Wohlstand und Reichtum aufzubauen, was sie getan haben, was nicht falsch war, sondern dass sie diesen Wohlstand und Reichtum bereit sind, mit denen zu teilen, die Not haben. Wir sehen also, dass wir uns um unsere Geschwister kümmern sollen und ein Zeichen dafür, dass wir das tun und ein Beispiel dafür ist, dass wir ihnen Geld leihen zum Beispiel oder Güter leihen oder vielleicht Werkzeuge leihen. Ich meine, Israel war ja letzten Endes in größtenteils eine Agrarkultur, die hatten viel Landwirtschaft, viel Bauern und da hat man sich vielleicht dann auch mal einen Pflug geteilt. Oder vielleicht sogar seinen Ochsen, seinen zweiten Ochsen, den man nicht unbedingt gebraucht hat, seinem Nachbarn gegeben, weil er sich keinen leisten konnte. Wir sollen einander leihen, wir sollen einander geben. Und wir werden sogar aufgefordert, dass wenn es jemandem schlecht geht, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Das Bild hier ist, dass du quasi Geld in der Hand hast und du machst die Hand auf und er nimmt sich so viel, wie er benötigt. Nicht wie so viel, wie du denkst, dass du ihm geben sollst, sondern so viel, wie er benötigt. Wir sollen nicht geizig sein mit unserem Geld, mit den Gütern, die wir haben, sondern wir sollen bereit sein, sie zu teilen. Das Zweite, was wir sehen, was zeigt, wie wir uns um unsere Geschwister kümmern sollen, wie wir uns um Geschwister sorgen können, ist eigentlich der Kern dieses Erlassjahres, nämlich, dass wir die Schulden auch durchaus erlassen sollen. Und dass wir bereit sein sollen, die Schulden zu erlassen. Und verstehe mich nicht falsch, Mose sagt hier nicht, gib dein Geld deinen Nachbarn und verlange es nie wieder zurück. Das steht hier nicht. Mose sagt aber, wenn du deinem deinem Bruder oder deiner Schwester Geld geliehen hast und innerhalb von 7 Jahren war er nicht dazu in der Lage, dir das Geld zurückzugeben oder nicht vollständig zurückzugeben, dann schwamm drüber, lass es ihm. Aber wenn dein Bruder sich Geld geliehen hat, um, keine Ahnung, sich einen Ochsen kaufen zu können und hat innerhalb von 2 Jahren das Geld, für das er dich geliehen hat, wieder reingewirtschaftet, weil man diesen Ochsen hatte, dann soll er dir das Geld auch zurückgeben. Dann darfst du das Geld auch von ihm fordern. Und so funktioniert ja Wirtschaft. Firmen, Unternehmen, Leute, Menschen leihen sich Geld, um dieses Geld zu investieren, um daraus Gewinn zu machen und diesen Gewinn dann, einen Teil dieses Gewinns wieder zurückzugeben, wo sie Schulden gemacht haben. Aber was Mose will, ist, dass wir bereit sind, Geld zu leihen, ohne dass wir es unbedingt wieder zurückhaben wollen. Oder sei es Güter oder was auch immer. Er sagt ja im Vers 9, hüte dich, dass kein Belialsrat in deinem Herzen ist. Also es heißt, kein nichtswürdiger, keine boshafte Absicht in deinem Herzen ist. Und was wäre diese boshafte Absicht, dass du sagst, ah, das 7. Jahr kommt bald. Und wenn das 7. Jahr kommt, in 3 Monaten vielleicht, dann muss ich ihm die Schulden erlassen. Und ich weiß, dass wenn ich ihm jetzt 2 Tonnen Korn leihe, dann werde ich das in 3 Monaten nicht zurückbekommen. Das sollte nicht die Herzenshaltung sein. Die Herzenshaltung dann sollte sein, mein Bruder, meine Schwester geht schlecht, er muss seine Familie versorgen, er braucht so und so viel Korn, ich gebe ihm das Korn. Sei es drum, dass ich in 3 Monaten nicht mehr wiederbekomme. Wir sollen bereit sein, wenn wir unseren Geschwistern etwas leihen, ihm die Schulden zu vergeben, zu erlassen. Jesus, ich weiß nicht, ob er unbedingt an diese Stelle gedacht hat oder an andere Stellen im Alten Testament, sagt sogar, dass wir unseren Feinden notfalls unsere Schulden erlassen sollen, weil wir damit quasi sie für das Evangelium gewinnen. Und Jesus fordert uns hier nicht zum schlechten Wirtschaften auf. Ich hoffe, wir verstehen das. Wir werden in der Schrift nicht aufgefordert, uns in den Ruin zu treiben. Aber wir werden aufgefordert, großzügig zu sein. Vor allem unseren Geschwistern gegenüber. Manchmal sogar denjenigen, die uns nicht so gut liegen. Die uns vielleicht sogar nicht so gut gesonnen sind. Jesus sagt, welchen Ruhm, welche Ehre, welchen Lohn habe ich davon, wenn ich Geld denjenigen leihe, wo ich weiß, dass sie es mir wiedergeben. Natürlich leihe ich Geld gerne jemandem, wo ich weiß, dass er es mir in 2 Monaten wiedergibt, weil man es dann verdient hat. Aber Jesus sagt, wir sammeln dann Ehre und Ruhm und Anerkennung, wenn wir sogar das Geld denen leihen, wo wir wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass wir es nicht wiederbekommen. Und das ist die Herzenshaltung, die hier verlangt ist. Die Bereitschaft, Geld oder Güter oder was es auch immer ist, abzugeben und damit zu rechnen, dass wir es nicht wiederbekommen. Das ist das, was Mose hier im Prinzip fordert, was Gott durch Mose fordert. Das ist das Prinzip des Erlassjahres. Das Prinzip des Erlassjahres hat natürlich auch wirtschaftliche Konsequenzen gehabt, dass Leute, die vielleicht in 6 Jahren schlecht gewirtschaftet haben, die Möglichkeit hatten, einen Neustart zu haben. Aber ich glaube, das Erlassjahr zeigt uns noch viel mehr, was von all dem Wirtschaftlichen, was Denken, was wir oft haben, von dem Leiden, was wir haben, nämlich es zeigt uns eigentlich das, was Gott letzten Endes in Christus getan hat. Die Bereitschaft, die wir innerhalb des Volkes Gottes haben sollten, einander zu geben und nicht zurückzufordern, einander Schulden zu erlassen und sie nicht aufzutäumen, kommt von einer Tatsache, wie Johannes sagt, dass wir die Liebe Gottes verstanden haben. Und die Liebe Gottes ist, dass Christus gekommen ist und dass Gott uns alle unsere Schuld erlassen hat. Und hier geht es nicht um Finanzen oder Güter, hier geht es darum, dass Gott uns alle unsere Sünden vergeben hat in Christus. Im Neuen Testament lesen wir, dass Christus den Schuldbrief mit ans Kreuz genagelt hat. Dass der Brief oder der Zettel, von mir aus nimmt heutzutage die Datei, wo alle unsere Schulden aufgelistet sind, die hat Gott mit Christus ans Kreuz genagelt und hat uns alle unsere Schuld erlassen. Und wir verpassen den Inhalt, den Punkt dieses Textes, wenn wir Christus hier drin verpassen. Und alles, was ich bis jetzt gesagt habe, wird dadurch nicht zunichte, sondern kriegt umso mehr Bedeutung, wenn wir es im Licht dessen sehen, was Johannes geschrieben hat. Wenn wir uns sogar betrachten, anschauen, wie Israel mit Sklaven umzugehen hatte, nämlich mit Sklaven, die aus dem eigenen Volk kamen, dann ist die Begründung dafür, dass sie sie freilassen sollen, in Vers 15, und denke daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute diese Dinge. Die Begründung dafür, dass die Israeliten ihre Sklaven freilassen sollten nach 7 Jahren, die Begründung dafür ist, dass Gott sie erlöst hat aus ihrer Sklaverei. Unsere Grundlage, die Dinge zu tun, die Gott für uns, von uns fordert, ist, dass Gott für uns schon alles getan hat. Und die ganze Geschichte mit Sklaven ist für uns wahrscheinlich super uninteressant, weil wir innerhalb der Gemeinde keine Sklaven halten, weil wir auch innerhalb Deutschlands keine Sklaven halten dürfen. Man kann darüber diskutieren, ob es illegal Sklavenhaltung gibt oder nicht. Aber das ist auch nicht der Punkt hier. Der Punkt hier ist wieder, wie gehe ich mit meinen Nächsten um? Und Gott hat dafür gesorgt, in so vielerlei Hinsicht. Wir denken, wenn wir Vers 12 lesen, wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin sich verkauft hat, so soll er dir 6 Jahre lang dienen und im 7. Jahr sollst du ihn als Freien entlassen. Wir denken erstmal, dass es etwas Schlechtes ist. Das ist ein Hebräer oder eine Hebräerin, die haben sich verkaufen müssen, weil sie kein Geld mehr haben. Aber was Mose hier will oder zeigt, ist, dass im Gesetz, und wir sehen es in 2. und 3. Mose im Detail, wie es vonstatten gehen soll, wenn sich ein Hebräer oder eine Hebräerin verkauft, dann sollst du bereit sein, sie anzunehmen. Es geht darum, dass du deine Geschwister wiederum annimmst. Und klar, sie haben sich vielleicht bei dir verschuldet oder bei jemand anders verschuldet, aber dafür werden sie für dich arbeiten. Und dieses Prinzip wird im Neuen Testament noch nicht mehr über Bord geworfen. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich Philemon lese, wie Paulus kein einziges Wort gegen Sklavenhaltung schreibt. Sondern vielmehr den Sklavenherrn auffordert, seinen Bruder Philemon wie einen Bruder aufzunehmen. Er ist immer noch der Sklave und Paulus macht klar, es gibt ein Verhältnis zwischen euch. Der eine ist Herr, der andere ist Sklave. Und trotzdem seid ihr Geschwister. Und das ist das gleiche System hier. Wenn ein Israelit Schulden hatte und als Sklave irgendwann arbeiten musste, dann hieß es nicht, dass derjenige, der ihn als Sklaven hatte, als Magd oder Knecht hatte, auf ihn herabgeschaut hat, als jemand Unwürdigen, sondern dass ihn aufnehmen ein Akt der Nächstenliebe sein sollte. Und sich um ihn kümmern und um ihn sorgen. Keiner im Volk Gottes war verpflichtet, seinen Bruder und seine Schwester als Sklave anzunehmen. Aber ich glaube, ich würde lieber jeden Einzelnen aus eurer Gemeinde in meinem Haushalt arbeiten lassen, als ihn auf der Straße sitzen zu lassen. Und das ist die eigentliche Haltung hier. Das Volk Gottes sollte dafür sorgen, dass keiner im Volk Not leiden muss. Und wir denken immer, wenn keiner Not leiden muss, dann bedeutet das, dass wir alle gleich sind, dass wir alle gleich viel Geld haben und dass uns allen gleich gut geht. Nein, es heißt, dass keiner Not leiden muss. Es heißt, dass keiner auf der Straße leben sollte, dass keiner sich Sorgen machen muss, dass er überlebt. Und dazu sollten wir im Volk Gottes in der Lage sein, dass wir füreinander sorgen. Und es ist nicht so, dass die Israeliten ihr Leben lang Sklaven waren. Nach 6 Jahren sollte der Herr den Sklaven freilassen und nicht einfach nur sagen, tschüss, sondern er sollte seine Hand wieder weit aufmachen und ihm von all dem Reichtum, was er hat, mitgeben. Das heißt, in gewisser Weise, sich als Sklave zu verkaufen, war nichts Schlimmes, sondern war die Möglichkeit für einen Neustart. Es war die Möglichkeit dafür, nach 6 Jahren bei Null anzufangen, im 7. Jahr. Aber es gab auch die Möglichkeit, sich für immer, also zumindest bis zum Lebensende, diesem Herrn zu beschreiben und achtet darauf, wieso. Es heißt hier, wenn er aber zu dir sagt, ich will nicht von dir wegziehen, weil er dich und dein Haus lieb hat und es ihm gut geht bei dir. Darum geht's. Es ging nicht darum, Sklaven zu halten, wie wir das Bild haben von Afrikanern, die auf Baumwollplantagen in Südamerika schuften. Der Sklave sollte zu dem Punkt kommen, wo er sagt, ich habe dich und dein Haus lieb gewonnen, es geht mir gut bei dir. Und wir sehen, wie es in diesem ganzen System nicht darum geht, zu herrschen, wie es nicht darum geht, besser zu sein als sein Bruder oder seine Schwester, sondern wie es darum geht, sich um seinen Bruder und seine Schwester zu kümmern. Und klar, wir haben keine Sklaven mehr heutzutage. Wir haben keine Sklavenhaltung in der Gemeinde, wir haben keine Sklavenhaltung im Land Deutschland. Aber ich denke, wir haben als Volk Gottes, als Gemeinde immer noch die Verpflichtung, aufeinander Acht zu geben. Sich umeinander zu sorgen. Dass wir uns kümmern, dass es unserem Bruder und unserer Schwester gut geht. Und auch hier wieder sehen wir letzten Endes, dass dies Begründung dafür das Evangelium ist. Und wenn wir das Evangelium verlieren, werden wir nichts anderes als ein sozialer Club, als eine Wohlfahrt vielleicht, als ein großer Freundeskreis, der sich untereinander unterstützt. Doch die Begründung hier ist, dass Israel von Gott erlöst worden ist aus dem Land Ägypten. Und die Basis ist, dass wir Christus als erstes lieben, bevor wir uns lieben. Die Basis ist eigentlich noch nicht mal, dass wir Christus lieben. Die Basis ist, dass Christus, dass Gott uns zuerst geliebt hat, bevor wir ihn geliebt haben, bevor wir unseren Nächsten innerhalb der Gemeinde lieben können. Und nur wenn wir dieses Evangelium verstehen, wenn dieses Evangelium die Basis für unsere Gemeinde ist und bleibt, nur dann sind wir auch dazu in der Lage, unseren Nächsten innerhalb unserer Gemeinde, unsere Geschwister wirklich so zu lieben, wie es zu lieben ist, sind. Ich denke, dass vor allem wir unsere Liebe zu unseren Geschwistern darin zeigen, dass wir für sie beten. Dass wir wissen, was wir für sie beten können. Ich weiß, dass es für uns manchmal schwierig ist, sich zu öffnen, dass wir uns nicht jedem innerhalb der Gemeinde immer gleich öffnen wollen. Aber wir sollten zumindest wissen, wofür kann ich für meine Geschwister beten. Ich glaube, darin zeigt sich unsere Liebe am meisten. Wir sind in einer solchen Wohlstandsgesellschaft, dass wir denken, wenn ich jemandem ein bisschen Geld zustecke oder wenn ich jemandem ein bisschen was zu essen oder dies gebe, dann ist meine Pflicht erfüllt. Aber Paulus, glaube ich, hat diese Gebote am meisten erfüllt. Paulus konnte zu den Philippern schreiben, dass er in keinem der einzelnen Gesetze verfehlt hat. Und das Erste, was Paulus macht an jede Gemeinde, die er schreibt, ist, er schreibt auf, wofür er für sie betet. Und er wusste genau, wofür er zu beten hatte. Und darin, glaube ich, zeigt sich Paulus Nächstenliebe, Paulus Liebe für seine Geschwister. Und ich glaube, aus dieser Liebe, die er aus dem Evangelium heraus hat, aus dem Verständnis heraus hat, dass das seine Geschwister sind, die Geheiligten Gottes, daraus konnte er vieles andere tun. Daraus war er in der Lage, Timotheus und Titus wegzuschicken. Und ich vermute, es waren seine besten Mitarbeiter, die er hatte in seinem Dienst. Und er war bereit, Timotheus nach Ephesus und Titus nach Kreta zu schicken, um dort Arbeiten zu erledigen. Es ist interessant, wenn man die Briefe des Paulus liest, wie oft er Timotheus zu irgendwelchen Gemeinden geschickt hat, damit Timotheus dort ist, während Paulus was anderes macht. Ich weiß nicht, ob ich so handeln würde, wenn ich einen so treuen und guten Mitarbeiter wie Timotheus hätte, dass ich ihn bereit wäre, anderen Gemeinden zu geben, damit es denen gut geht. Oder ob ich nicht lieber denke, hier in Berlin könnten wir ihn auch gebrauchen. Die Gebote, die wir im Alten Testament lesen, die wirken uns manchmal fremd. Und es gibt viele Gebote, die für uns nicht mehr relevant sind. Wir lesen Opfervorschriften und wie die Tiere zerschlachtet werden müssen und wir wissen, das müssen wir nicht mehr tun. Aber wenn wir aufhören, diese Gebote zu studieren, dann verfehlen wir den Reichtum des Evangeliums. Wenn wir davon ausgehen, dass alle Opfer, dass alle Gesetze, dass alles, was wir im Alten Testament lesen, in Christus erfüllt ist, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass wenn wir sie im Alten Testament mit dem Licht des Neuen Testaments studieren, dass wir darin die Fülle des Evangeliums kriegen. Genauso ist es hier, wenn wir die Gebote durchlesen, dann können wir ganz schnell sagen, okay, wir haben keine Sklaven mehr, weg damit. Wir haben keine Erlassjahre mehr, es ist für uns irrelevant. Aber wenn wir verstehen, wie das dem Evangelium beisteuert, wie das Evangelium in sich zusammenfasst, dann erfüllt es uns mit ganz neuer Erkenntnis über das Evangelium. Und ich glaube, ganz viele von uns, und ich schätze vor allem von uns Reformierten, würden das Evangelium sehr kurz fassen, dass, wie Paulus gesagt hat, Christus ist gekommen nach den Schriften, er ist gestorben nach den Schriften, er ist begraben worden nach den Schriften und er ist auferstanden nach den Schriften. 1. Korinther 15. Ich würde sagen, das ist das Kern des Evangeliums. Aber nirgendwo im Neuen Testament hören die Schreiber auf mit dem Evangelium dort auf. Wenn aus dem Evangelium nicht das folgt, dass wir unsere Geschwister lieben, wenn aus dem Evangelium nicht unsere guten Werke folgen, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Und die Reformatoren, alle Reformatoren, inklusive Luther, waren immer der Überzeugung, dass wir nicht aus Werke gerechtfertigt werden. Aber wir werden niemals gerettet ohne Werke. Wir werden gerettet, um gute Werke zu tun. Ich glaube, dazu wird das Volk Gottes aufgefordert. Das Volk Gottes, als es aus Ägypten ausgezogen ist, ist nicht ausgezogen, weil sie so gut waren. Wir hatten das schon vor ein paar Monaten, dass Gott genau das Gegenteil über das Volk Gottes sagt. Ihr seid das Geringste unter allen Völkern und das Schwächste unter allen Völkern. Aber das Volk Gottes wurde erlöst, um gut zu leben, um Gott zu dienen. Dazu sind wir erlöst worden. Und das ist unsere Freude, dass die Erlösung nicht von dem abhängt, was wir tun, sondern dass das, was wir tun, aus dem Evangelium herauskommt. Und jedes Mal, wenn wir uns denken, warum habe ich das schon wieder getan und wieso lebe ich so schlecht und warum tue ich dies und warum habe ich diese Sünde getan, dann ist unsere Lösung nicht, als erstes besser werden zu wollen, sondern unsere Lösung ist, zurück zum Evangelium zu kommen, uns die Vergebung in Christus wieder klar zu machen, um von dort heraus gute Werke zu tun. Paulus sagt uns deutlich, und Jakobus auch, dass die guten Werke, die vor Gott gelten, die sind, die aus Glauben heraus geschehen. Nicht die guten Werke, die wir tun, um uns erst zu verdienen, um uns besser darzustellen, sondern die Werke, die wir tun, aus dem Glauben heraus, weil wir das Evangelium verstanden haben. Das ist jetzt eine etwas provokante Theorie, aber ich glaube, wenn es uns an guten Werken fehlt, dann fehlt es uns am Verständnis des Evangeliums. Wenn wir die Motivation haben, gute Werke zu tun, dann haben wir schon einen Teil des Evangeliums verstanden. Und wenn wir das Bedürfnis haben, gute Werke zu tun, weil Gott Sünde nicht leiden kann und weil Gott Sünde bestrafen muss, dann haben wir auch vieles des Evangeliums schon verstanden. Aber wenn unsere Motivation für gute Werke ist, dass wir Gott gefallen wollen durch unsere Werke, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Und dann müssen wir zurückkommen zu dem, was Gott dem Volk hier sagt. Und denke daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten. Denk daran, dass du verkauft warst unter der Sünde. Denk daran, dass du verloren warst. Und erinnere dich daran, dass Gott dir deine Schuld vergeben hat. Und dass du vor Gott gerecht dastehst aus Glauben, durch Glauben. Erinnert euch daran, was wir als Zuspruch der Vergebung heute gelesen haben. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Grundlage. Das ist Rechtfertigung. Und danach kommen die guten Werke. Lasst uns beten.